Universalcode, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakubetz.
Heute in der Früh beim Einkaufen gewesen, danach in die Einkaufstasche geguckt und festgestellt, da liegen jetzt Lebkuchen und Spekulatius und Pfeffernüsse und so ein Zeug drin. Tja, und nachdem ich in der Beziehung ein sehr bekennend konservativer Mensch bin und sage, im September oder so kommt mir so ein Zeug nicht ins Haus, könnt ihr erahnen, es geht jetzt tatsächlich auf den Winter, auf Weihnachten und auf das Jahresende zu. Und das ist ein ganz guter Grund, dass zum einen diese Anmoderation dieser neuen Folge des Universalcode Podcasts ein bisschen mit dem Thema Jahresende und 2026 zu tun hat und unser heutiger Gast, unser heutiges Thema dann später auch. Reden wir erstmal von dem, was das Ganze bedeutet für Universalcode. Wir haben es leider nicht geschafft, liebe Leute, das Buch dieses Jahr fertigzustellen. Tja. Das muss man ja leider aus Transparenzgründen dann auch mal zugeben. Aber die gute Nachricht ist, es kommt 2026 im Frühjahr. Kann euch noch keinen ganz genauen Erscheinungstermin sagen, aber das wird passieren und wir freuen uns alle ganz wahnsinnig darauf. Tja, und die zweite Geschichte ist, unser heutiger Gast ist nicht nur Universalcode-Autor, sondern er ist auch noch sehr spezialisiert bei einem Thema. Wenn ihr diesen Podcast öfter gehört habt, dann wisst ihr, Professor Till Krause von der Hochschule in Landshut hat eine extreme Leidenschaft und natürlich auch die entsprechende Expertise zum Thema Podcasts. Und mit ihm reden wir genau über dieses Thema aus zwei Gründen. Zum einen, um mal zu sehen, was ist denn dieses Jahr so passiert? Was sind die Trends, die sich abgezeichnet haben? Was wird kommen? Und zum anderen, wir haben wieder ein kleines Projekt für euch mit Studenten und Studentinnen aus Till Krauses letzten Semester. Also hört es euch gerne an. Ich bin mir sicher, die eine oder andere Erkenntnis werdet ihr mitnehmen. Till 2025, fast vorbei. Zeit, mal so eine erste kleine Bilanz zu ziehen bei deinem Leib- und Magen-Thema Podcasts. Da hat sich ja wahrscheinlich dieses Jahr wieder viel getan. Tolle Dinge sind auf den Markt gekommen. Gibt es irgendeinen Trend oder möglicherweise auch mehrere Trends, die du erkennst, bei denen du sagst, das war prägend, das war neu, das wird uns die kommenden Jahre begleiten?
Also ja, es war wirklich tatsächlich ein spannendes Jahr in der Podcast-Welt. Wir haben mehrere Trends gesehen, würde ich sagen. Also zum einen hat was stattgefunden, was man medial ja häufig sieht, nämlich dass so eine gewisse Konsolidierung des Marktes stattgefunden hat. Also dass sozusagen manche Player sich aus dem Markt auch verabschiedet haben, muss man auch sagen. Es war wirtschaftlich nicht für alle ein gleichsam erfolgreiches Jahr. Viele Konzerne, viele große Firmen haben ihre Strategie auch ein bisschen geändert. Es war aber, was sozusagen die Nutzungszahlen angeht, ja, also das ist sozusagen die eine Seite, dass es einige Firmen gibt, ja, Wondery zum Beispiel in Deutschland, der Amazon-Ableger, ist in der Form nicht mehr existent, wie er mal war. Auch einige kleinere Produktionsfirmen haben sich zum Teil zusammengeschlossen. Also wirtschaftlich für die Produktionsseite war es nicht für alle gleichsam ein gutes Jahr. Die Nutzungszahlen haben aber teilweise doch deutlich auch wieder zugelegt. Also das Medium Podcast ist, würde ich sagen, in der Nutzung immer noch nicht auf seinem Zenit. Wir werden diesen Zenit erleben, glaube ich, in absehbarer Zeit. Aber im Moment ist es noch nicht auf diesem Zenit. Also es wächst immer noch. Und selbst wenn es dann ankommt, ist die Nutzungsmasse ja trotzdem eine sehr, sehr, sehr große. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall sozusagen so diese Mixed Signals gesehen. Auf der einen Seite eine gewisse wirtschaftliche Konsolidierung, auf der anderen Seite trotzdem noch steigende Nutzungszahlen und auch, würde ich sagen, was die Qualität angeht, zumindest der großen Produktionen, fand ich, war auch einiges wirklich sehr, sehr, sehr Gutes dabei in diesem Jahr. Also das heißt, da passieren weiterhin gute Dinge. Es wird natürlich häufig wirklich so sein wie in vielen Medienformen, dass nicht alle gleichmäßig daran langfristig mitverdienen werden.
Du hast gerade gesagt, sind wieder gute Sachen auf den Markt gekommen. Hast du inhaltlich auch Trends entdeckt, die für dich irgendwie prägend waren?
Also es geht auf jeden Fall, der Trend meiner Meinung nach wie vor zu starken Host-Figuren. Ja, das ist was, über das wir schon lange geredet haben. Und das ist was, was wir nach wie vor auf dem Markt sehen. Also das quasi so das Ausbauen von Hosts, die dann ja quasi auch Multiplattform unterwegs sind, die sich da aufbauen. Sowas sehen wir relativ häufig. Und zwar nicht nur in der Breite, sondern auch in der Nische. Also es gibt viele Leute, die bauen sich da Reputation auf in einer bestimmten Nische und in einem bestimmten Feld. Und gehen dann damit sozusagen mit Podcasts raus. Und das merkt man auch tatsächlich in den verschiedenen Produktionen, meiner Meinung nach, dass die Leute wirklich ja viel auch von sich mit reinbringen, was dann wiederum auch wieder einen gewissen Gegenwind bringen kann. Also es gibt natürlich auch Leute, die sich zu Recht auch daran stören. Ja, also der Vorwurf, der da häufig kommt, ist der sogenannte Selfie-Journalismus. Auch wenn ich dieses Wort eigentlich ein bisschen oll finde und komisch, aber verstehe ich schon, was damit gemeint ist. Also dieser Trend quasi, dass in vielen Podcasts Menschen auftreten als Hostfiguren, die auch in irgendeiner Art und Weise ihre eigene, ja, sag ich mal, negativ könnte man sagen, Befindlichkeit, positiv könnte man sagen, persönliche Betroffenheit von einer Geschichte in den Podcast mit einfließen lassen. Das gefällt, glaube ich, in der Breite, in der Masse vielen Leuten, die das anhören. Also Hörerinnen und Hörer sind da schon ganz gut dabei. Es gibt aber natürlich auch Leute, gerade auch so aus unserer Branche, die das teilweise nicht so gut finden, weil natürlich da auch ein bisschen journalistische Selbstverständnisse aufeinander clashen. Ja, also so ein bisschen das, sage ich mal, vielleicht traditionellere Selbstverständnis, Journalistinnen und Journalisten sollen möglichst distanziert und möglichst objektiv berichten, was in vieler Hinsicht auch absolut richtig ist. Ja, ich würde das nicht aufgeben wollen, dieses Ideal. Aber Podcast ist eben eine Erzählform, wo allein, hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen, durch diese Nähe, ja, durch die Stimme, durch das Hören, häufig durch Kopfhörer, die Menschen einem doch nahe sind. Und da wäre es auch komisch, so zu tun, als wäre die Journalistin und der Journalist in dem Fall einfach nur ein Talking Head, sondern es ist wirklich eine Person, die da vor dem Mikrofon sitzt und häufig ihre eigenen Erfahrungen auch mit einbringt. Und das ist ein Trend, den wir nach wie vor sehen, der, was Nutzungszahlen angeht, glaube ich, auch ganz, ganz gut belegt ist, dass das vielen Leuten auch gefällt. Eine Sache, die auch noch als Trend vielleicht mir aufgefallen ist und zu nennen, ist tatsächlich die, sage ich mal, Explosion an Live-Events zum Thema Podcasts. Da haben wir, finde ich, in diesem Jahr einen deutlichen Boom gesehen. Das gab es vorher auch schon, aber in dem Jahr war beispielsweise ja der große True-Crime-Podcast Mord auf Ex auf großer Arena-Tour. Ja, also wirklich, die haben die ganz großen Hallen voll bekommen. In München in der Olympiahalle war ich auch mit dabei im Publikum und das war schon sehr faszinierend zu sehen, ja, dass da wirklich 8000 Menschen wirklich Fans dieses Podcasts, dieser Hosts, dieser Geschichten sind und das richtig gefeiert haben. Die Zeit ist jetzt ja auch gerade unterwegs mit Zeitverbrechen in ähnlich einfach, großen
die
Hallen.
Die Uber-Arena ja. In Berlin ausverkauft.
Ja, und hier ja. In München in der Olympiahalle auch. Also da ist, ja. Da merkt man, dass sich diese Trends, über die wir hier ja schon vor langer Zeit gesprochen haben, da sozusagen auch wirklich in der echten Welt manifestieren. Nämlich, dass Menschen dazu neigen, Beziehungen, man nennt es dann häufig parasoziale Beziehungen, zu Hostfiguren aufzubauen, sich in gewisser Weise mit denen zu identifizieren und dann auch bereit sind, tatsächlich Geld auszugeben, um diesen Host in gewisser Weise nahe zu sein und, auch ein ganz wichtiger Punkt bei Podcasts, sich als Teil einer Community zu fühlen. Das ist ja was die Zeit beispielsweise auch erfolgreich vermarkten kann teilweise, dass man durch Podcasts ein gewisses Gemeinschaftsgefühl schafft. Die Leute, die es hören, kennen sich untereinander, haben ein gemeinsames Referenzsystem. Alles Dinge, die, glaube ich, für eine Mediennutzung, für die man auch bereit ist zu bezahlen, sehr wichtig sind.
Ich habe dieses Jahr sehr oft den Begriff Show gehört. Das hat ja ein bisschen was mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Das ist ja dann eigentlich... Da kommt ja dann alles zusammen. Also das Thema Community, das Thema Personality und überhaupt die Idee, dass es sich nicht mehr nur um ein, also ich benutze den Begriff jetzt mal bewusst überspitzt, um ein dröges Audioformat handelt, dass es also nicht der Deutschlandfunk ist, wo einfach Information transportiert wird, ohne Rücksicht auf die Person, sondern dass um diesen Kosmos-Podcast viel mehr noch drum entsteht. Auf der anderen Seite habe ich auch, sagen wir mal, Hardcore-Podcaster gehört, die gesagt haben, oh nee, hör auf mit dem Begriff Show. Wie hältst du damit?
Also ich bin grundsätzlich ja ein Freund des Entertainments. Ja, ich finde das auch nicht, dass das Gegensatzpaare sind. Also ich glaube, es ist durchaus möglich, einen Podcast zu machen, der tatsächlich Show-Elemente hat, ja, müsste man sich jetzt genau überlegen, was meint man mit Show, wie würde man das definieren, aber ich sehe es, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie du, dass eine Show halt über die reine Informationsvermittlung hinausgeht, dass man immer auch mitbedenkt, wie kann ich das vielleicht auch unterhaltsam machen? Wie kann ich das vielleicht auch ein bisschen persönlicher machen? Wie kann ich das so machen, dass Leute lange zuhören? Ja, und ich glaube nicht, dass das automatisch heißt, dass deswegen die Inhalte verflachen, sondern ich glaube, es ist in dem großen Podcast-Markt auf jeden Fall Platz für beides. Und ich finde, das haben wir in diesem Jahr ja auch gesehen. Also es war in gewisser Weise ein Jahr des, sag ich mal, Podcast-Massenerfolgs, zumindest was die Publikumsseite angeht. Ja, wenn man sich auf der einen Seite das anschaut, die großen ausverkauften Stadiontouren, die ja sicherlich Show-Aspekte haben, wobei ich zum Beispiel von der Zeit auch durchaus weiß, dass die da auch sehr genau drüber nachgedacht haben, inwiefern sie diese Show-Elemente, gerade bei so einem Thema wie True Crime, wo es ja tatsächlich, ja, man vergisst es leicht, aber um wirklich ja teils schreckliche menschliche Schicksale geht, also inwiefern man da wirklich eine Show überhaupt machen will, das sind Fragen, die sich Podcastmacherinnen und Podcastmacher ja ständig stellen, und bei solchen Live-Events kommt es natürlich nochmal anders zum Tragen. Also ich weiß, dass es da diese Überlegungen gibt und dass da auch sehr viel drüber nachgedacht wird und auch, glaube ich, häufig ein ganz guter Mittelweg gefunden wird. Und das heißt, dieser Show-Aspekt ist wichtig, aber natürlich jetzt auch nicht unreflektiert einfach Feuerwerk und Schalala immer einfach voll drauf. Das ist wahrscheinlich auch nicht in jedem Fall die richtige Lösung.
Gibt's eine Entdeckung, ein Format, ein Ding des Jahres? Du darfst gerne übrigens auch die Ex-Kollegen oder immer wieder Kollegen von der SZ mit erwähnen. Die sind also jetzt nicht ausgeschlossen, von dem du sagen würdest, das war das Ding, das ich dieses Jahr besonders gern gehört habe.
Also ich glaube tatsächlich, was das serielle Erzählen angeht, gibt's dieses Jahr tatsächlich den Podcast des Jahres, und das ist für mich und ich glaube für viele andere auch die Peter Thiel Story vom Deutschlandfunk. Das war ein serieller Podcast, der wirklich eingeschlagen hat. Also ich habe selten erlebt, dass ein Podcast gab, über den so viel gesprochen wurde. Ja, und ich war an diesem Podcast unbeteiligt. Ja, ich war in einer Listening Session dabei in der Produktion, kenne auch die Leute, die den Podcast produziert haben, sehr gut. Aber also das ist nicht mein Projekt in keinster Weise. Deswegen lobe ich jetzt hier nicht mein eigenes Zeug, sondern das ist wirklich ein wirkliches Lob von Menschen, was ich auch spüre und merke in ganz vielen Gesprächen, dass das der Podcast des Jahres war für ganz, ganz viele Leute. Also wo es wirklich darum ging, der hat diese Person, Peter Thiel, über die viele Leute ja schon glauben, einiges zu wissen, wirklich nochmal ganz, ganz neu aufgerollt. Und was an dem Podcast eine der Besonderheiten war, einerseits gigantische Hörerzahlen, also der hat wirklich Millionen von Menschen erreicht. Also da kann man wirklich von einem, ja, im besten Sinne des Wortes Massenmedium sprechen. Und das, obwohl der wirklich anspruchsvoll war. Lange, lange erzählt, nicht auf die billigen Effekte aus, sondern wirklich tiefgründig sich damit beschäftigen. Und was bei dem Podcast zudem noch interessant war, ist, dass die letzte Folge fast die meisten oder sogar die meisten HörerInnenzahlen hatte. Ja, also da ist es ja häufig bei Podcasts so, dass das manchmal so ein bisschen auch abnimmt, ja, was ja ganz normal ist. Nicht jeder hält bis zum Schluss durch. Aber da war es so, dass die letzte Folge die sozusagen nochmal so eine ganz neue Perspektive aufgezogen hat. Die hat es dann mit theologischen Theorien verknüpft und also wirklich hochgeistig sich damit auseinandergesetzt, anspruchsvoll, ja. Also ich kenne Theologieprofessoren, die das gehört haben und danach gemeint haben, wow, das war echt spannend und interessant, das war wirklich auf einem hohen Niveau. Und dass man mit so einer Folge dann wirklich Millionen Menschen erreicht, finde ich, zeigt schon auch, dass das Publikum von Podcasts in gewisser Weise auch gereift ist. Ja, also dass es da wirklich auch einen Qualitätsanspruch bei den Leuten gibt, die sich das anhören, und dass es dann dafür auch noch einen Markt gibt. Das finde ich wirklich toll. Also dass man mit so einem anspruchsvoll erzählten, wirklich einen Rundumschlag zu einem Thema, ein Deep Dive sozusagen, so ein großes Publikum erreicht und auch wirklich Gesprächsthema ist, das fand ich wirklich beeindruckend, und deswegen ist die Peter Thiel Story auf jeden Fall für mich der erzählte Storytelling-Podcast des Jahres, ja.
Okay, klare Meinung. Till, dann lass uns doch zum Schluss noch ein kleines bisschen in die Zukunft gucken, was nicht geht, ohne zumindest kurz in die jüngere Vergangenheit zu schauen. In den USA hat bei den Wahlen, also bei den letzten Präsidentschaftswahlen, Donald Trump genau eine Fernsehdebatte bestritten, war aber in etlichen großen Podcasts, Joe Rogan beispielsweise. Und es gibt ja durchaus sehr ernstzunehmende Journalisten, die sagen, diese Wahl in den USA hat sich neben vielen anderen Aspekten natürlich, aber hat sich auch in den Podcasts entschieden. Also Trump hat unwahrscheinliche Reichweiten und vor allem die richtigen Leute da erreicht. Und wenn man es vergleicht, Kamala Harris hat halt doch eher auf diese sehr konventionellen Methoden, also sie war, glaube ich, auch in ein oder zwei Podcasts, aber hat einfach nicht diese Reichweiten erreicht. So, das war der Blick in die jüngere Vergangenheit. Jetzt würde ich gerne ein bisschen vorausschauen. Wir haben ja, wenn alles so läuft, wie man sich's denkt, in gut dreieinhalb Jahren, die nächste Bundestagswahl. Das heißt, irgendwann so in zweieinhalb Jahren gehen die Vorläufer der Wahlen wieder los. Mir fällt auch auf, dass politische Podcasts, wie beispielsweise Table Today mit Michael Bröker oder von deinem alten DJS-Kollegen Gordon Ripinski, der jetzt den Politico-Podcast macht, dass die inzwischen auch mühelos in der Lage sind, irgendwelche Minister, also hochrangigstes Zeug ranzuholen. Glaubst du, um endlich zu meiner Frage zu kommen, dass wir bei unseren nächsten Wahlen ein ähnliches Phänomen auch erleben könnten, dass sich Wahlkämpfe ganz stark in politischen Podcasts abspielen werden und die auch entscheidend sein könnten?
Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Also das glaube ich, also hundertprozentig sagen kann man es natürlich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Entwicklung in diese Richtung sehen. Einfach deswegen, weil natürlich politische Kommunikation sehr schlau ist, wenn sie dahin geht, wo die Menschen sind. Ja, banale Erkenntnis, aber wenn man sich eben die Nutzungszahlen von Podcasts anschaut, auch gerade die Demografie, wer sich das anhört, häufig ein junges Publikum, oft auch ein weibliches Publikum, also Menschen, die sozusagen ja auch für viele Medienhäuser sehr, sehr attraktive Zielgruppen sind, um eben einen gewissen besseren Mix auch da zu haben. Da sind, glaube ich, Podcasts, auch politische Podcasts, sicher ein gefundenes Fressen, sage ich mal, also für Politikerinnen, Politiker im Wahlkampf. Also ich denke, der Trend wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Es wäre ja auch fast doof, wenn man das liegen lassen würde. Ja, die Zeichen sind da, die Zahlen sind da. Es gibt auch in Deutschland, und ich glaube, da ist der Markt zum Beispiel noch nicht ausgereizt. Also ich glaube, da ist immer noch Raum auch für weitere politische Podcasts möglicherweise, die vielleicht aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen, die dann originelle Formate haben. Da ist auf jeden Fall noch Platz, gerade, glaube ich, wenn es um ein jüngeres Publikum geht. Und auch wenn es um Leute geht, die eine gewisse Tiefe suchen, ja, das ist natürlich bei Podcasts schon möglich, dass man jenseits von, sage ich mal, Sendebeschränkungen, Platzbeschränkungen oft wirklich auch Deep Dives machen kann, ja, also der Erfolg von Alles Gesagt, diesem ja endlosen Podcast, wo die Gespräche ja häufig mehrere Stunden gehen, der auch übrigens schon hochkarätig besetzt war politisch, zeigt es so ein bisschen, also wir sehen natürlich ja, jeder Trend hat einen Gegentrend. Auf der einen Seite haben wir zweisekündige TikTok-Videos, wo dann 5 Sekunden schon als Spielfilm gelten. Und auf der anderen Seite haben wir 8-stündige Podcasts. Und ich finde, das zeigt mal wieder, wie schön Medien einfach von Vielfalt leben und von unterschiedlichen Formaten. Und ich glaube, da können Podcasts eine ganz wichtige Rolle spielen, tun es auch jetzt schon und werden es in Zukunft, gerade, glaube ich, im Bereich der politischen Kommunikation noch deutlich mehr tun als heute.
Dann reden wir jetzt noch einmal über dich und über deinen Job sozusagen. Das eine ist, hier bei mir auf meiner tollen Festplatte liegt ein ganz, ganz langer, toller Text von dir, den du für unser Universalkorb-Projekt geschrieben hast. Der wäre zu lang, um ihn jetzt vorzulesen. Außerdem sollen die Leute ihn ja lesen. Da sind wir wieder bei dem Thema Medienvielfalt. Aber sag uns doch trotzdem mal ganz kurz, was steht so im Groben drin?
Also das ist ein Text, der sich vor allem mit einer Unterart der Podcasts beschäftigt, nämlich mit dem seriellen Erzählen. Und das ist ja eine Erzählform, die wir in den letzten 10, 15 Jahren ja vermehrt gesehen haben. Stichwort Netflixisierung vielleicht, ja, also das Erzählen komplexer Stoffe über einen langen Zeitraum hinweg, in mehreren Folgen, in mehreren Episoden, die aufeinander aufgebaut sind, wo Spannungsbögen drin sind, also wirklich komplexe Geschichten, ja auch da ein bisschen weg von der vielleicht pessimistischen Sicht, die Leute können sich gar nicht mehr konzentrieren, die Leute schauen sich nur noch ganz kurze Sachen an, kann das ja eine gewisse Gegenthese auch dazu sein. Ja, also das heißt, ich widme mich dem seriellen Erzählen und gucke mir ganz konkret an, mit welchen handwerklichen Tricks, die sowohl für Journalisten, Journalistinnen als auch natürlich in der Unternehmenskommunikation zunehmend wichtig sind, wie kann ich mit diesen, ja, sag ich mal, handwerklichen Kniffen des seriellen Erzählens mir A, erstmal eine Antwort finden auf eine ganz zentrale Frage, nämlich, wer erzählt mir diese Geschichte und warum? Was will ich eigentlich erzählen? Und auf der anderen Seite mir eben beibringt, ja, auch ein bisschen den Mut zu haben, im Erzählen ein bisschen einen längeren Atem vielleicht zu haben. Nicht einfach nur die ganz kurze Message rauszuhauen, dafür gibt's auch genug Platz, ja, das soll auch nicht das eine gegen das andere abwägen, aber es ist eben auch ein Raum und ein Platz da für aufwendig, gut erzählte, mit Spannungsbögen versehene Geschichten, die das Ziel haben, Leute sozusagen dazu zu bringen, zu fesseln, so dass sie dann vielleicht, wenn sie es den Podcast hören in der U-Bahn, vergessen, an ihrer Station auszusteigen, weil die Geschichte gerade so spannend war und dann merken, oh Gott, jetzt bin ich hier zu weit gefahren, weil ich so drin war. Das ist das Ziel und das ist natürlich jetzt kein Hexenwerk, ja, das ist was man lernen kann und einige Tipps und einige Tricks und einige Best Cases zeige ich in diesem Buchkapitel.
Und dann bist du ja schließlich auch noch Prof in Landshut, an der Hochschule in Landshut, um genau zu sein. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen hier beim Universalcode Podcast 3 Folgen hören, die entstanden sind, aus einem Kurs, aus einem Seminar bei dir. Zwei Fragen dazu. Zum einen, was war der Hintergrund? Wie ist das Ganze entstanden? Und das zweite ist natürlich, wenn wir jetzt darüber reden, über die gestiegene Bedeutung von Podcasts, über so tolle Formate wie serielle Podcasts, über möglicherweise die Zunahme von politisch beeinflussten Podcasts. Ich vermute, dass du auch im nächsten Semester oder in den nächsten Semestern das Thema Podcast bei dir relativ prominent platzieren wirst, oder?
Ja, also der Kurs, in dem das entstanden ist, der heißt Journalismus, Podcast und Storytelling. Und da habe ich eben genau diese Sachen, die ich auch in diesem Buchkapitel versuche aufzuschreiben oder mit denen ich mich ja auch so schon länger beschäftige, an die Studierenden weiterzuvermitteln. Weil ich glaube eben, dass das eine Fähigkeit ist, die weit über das hinausgeht, was man nur als Journalistin oder Journalist können muss.
Okay, Till, dann geht's natürlich noch um deinen Job. Du bist Prof an der Hochschule in Landshut, um präzise zu sein. Wir werden jetzt in den nächsten 3 Folgen von unserem kleinen Podcast hier 3 Folgen hören, der größte Teil der Inhalte von Studenten und Studentinnen aus deinem Kurs an der Hochschule entstanden ist. Erklär uns doch mal ganz kurz, was war der Hintergrund? Wie sind die entstanden? Warum sind die entstanden? Was hast du unterrichtet? Und dann gleich noch die Anschlussfrage 2026, beziehungsweise jetzt das Wintersemester und dann natürlich auch FF, die folgenden, angesichts der gestiegenen Bedeutung von Podcasts im Medienmix. Wie wirst du oder was genau planst du mit dem Thema an der Hochschule in Landshut zu machen?
Also zunächst mal diese Podcasts, die wir gleich hören, das sind Podcast-Segmente, die quasi entstanden sind als eine der Aufgaben, die die Studierenden bei mir in meinem Kurs Journalismus, Podcasting und Storytelling produziert haben. Ja, da war die Aufgabe, über Laufe eines Semesters eine Idee zu entwickeln für einen etwa 10-minütigen Podcast-Teil, in dem die Studierenden einen Teil über sich erzählen und dann ein Interview führen mit einer für sie interessanten Person aus dem Bereich der Medien. Und das ist sozusagen mir ja immer wichtig, dass die Studierenden lernen, da auch in gewisser Weise ihre eigene Stimme zu finden. Ja, für viele war es ja das erste Mal von einem Mikrofon tatsächlich, sich zu überlegen, wie muss ich sowas skripten, wie muss ich sowas aufbauen, wie muss ich da vielleicht Überleitungen finden, damit da eine interessant erzählte Geschichte dabei rauskommt. Und das ist ja quasi so eine Art Meta-Skill, die ich für extrem wichtig halte, tatsächlich der ganze Bereich Storytelling. Das lernen die Studierenden bei mir eigentlich ab dem ersten Semester, weil das ja schon bei solchen Sachen losgeht. Wie baue ich ein Referat auf? Wie präsentiere ich meine Arbeit? Da sind ja so Storytelling-Aspekte immer schon ziemlich wichtig. Ja, und das ist ein bisschen ein Buzzword, das ist mir schon auch klar. Aber ich glaube, die grundlegende Tendenz, dass man sich überlegt, nicht nur, was erzähle ich, sondern auch, wie erzähle ich's, das ist, glaube ich, was Studierende heute sehr, sehr viel brauchen. Und da legen wir in unserem Studiengang Neue Medien und interkulturelle Kommunikation an der Hochschule Landshut einen großen Fokus drauf. Und auch das sei vielleicht erlaubt zu sagen, das funktioniert auch im Moment ganz gut. Wir haben sehr viele Studierende, relativ hohe Zahlen an Menschen, die das bei uns studieren wollen. Jetzt auch im ersten Semester sind ziemlich viele gestartet. Und das ist natürlich auch schön, da mit einer großen Gruppe an motivierten jungen Menschen an diesem großen Thema Medien und interkulturelle Kommunikation arbeiten zu können. Und ich trage natürlich da meinen Teil dazu bei mit dem ganzen Thema KI und mit dem ganzen Thema Storytelling natürlich, genau. Und was geplant ist für die Zukunft? Naja, wie so häufig, ich bin ganz viel unterwegs sozusagen in der Medienwelt. Ja, jetzt stehen die Medientage gerade an, hier, während wir hier reden, die sind in München bald. Da versuche ich natürlich weiter unseren Studiengang ein bisschen zu promoten, etwas bekannter zu machen, auch noch unter den ganzen Medienprofis hier in Bayern, um die dann als Lehrbeauftragte vielleicht zu akquirieren für Vorträge, für potenzielle Praktika für unsere Studierenden. Und da sozusagen sind einige ganz interessante neue Kollaborationen geplant. Und inhaltlich ist es tatsächlich so, weil du mich ja gerade gefragt hast, welche Rolle da Podcasts spielen. Ich merke selber immer mehr, wie ich die Punkte, die ich erklären möchte, in meinen verschiedensten Seminaren, ja, also ich unterrichte ja auch klassische Themen wie, keine Ahnung, Medienkompetenz, wissenschaftliches Arbeiten auch teilweise. Selbst da merke ich, wie gerne ich da immer wieder auch Podcasts empfehle, ja, um quasi die gemachten Punkte zu erklären. Ja, also jetzt gerade erst beispielsweise hatten wir ein Seminar zum Thema Medienethik, ja, auch ein wichtiger Klassiker. Da ging es natürlich um die Hitler-Tagebücher und natürlich bin ich dann derjenige, der dann groß an die Tafel schreibt, Faking Hitler anhören, diesen mehrteiligen Stern-Podcast, weil es einfach schön ist, wie es solche Serien mittlerweile für so viele verschiedene Bereiche gibt, dass man da so nach dem Prinzip Show, Don't Tell den Studierenden nicht nur in der Theorie sagen kann, Hitler-Tagebücher, großer Skandal, große medienethische Grenzüberschreitung, das lernen die natürlich auch alles, aber es ist dann vielleicht auch ganz schön, die Leute dann im Original zu hören, die daran beteiligt waren. Und dafür sind solche Podcast-Serien toll und deswegen empfehle ich die auch immer meinen Studierenden sehr gerne. Ob die sich das dann alle anhören, weiß ich natürlich auch nicht, aber wir reden drüber und viele, glaube ich, nehmen dieses Angebot auch gerne wahr.
Dann machen wir doch zum Schluss jetzt noch den kleinen Doppelwerbeblock, liebe Leute. Zum einen, wenn ihr nicht nur Faking Hitler, was ich im Übrigen komplett unterstütze, wenn ihr nicht nur Faking Hitler hören wollt, sondern auch wissen wollt, wie dieser Podcast entstanden ist und wer der Kopf dahinter ist, dann guckt doch mal im Podcast Satzzeichen. Der eine oder andere weiß das vielleicht, den ich für die Hans-Seidel-Stiftung produziere. Und da findet man eine Folge mit dem Autor oder eine Doppelfolge sogar mit dem Autor Malte Herwig. Und der erzählt uns dann wirklich tolle Geschichten darüber, wie Faking Hitler entstanden ist. Und ansonsten zeitlos, der ist wirklich richtig, richtig gut, der Podcast. Und die zweite Werbung, liebe Medienschaffende oder künftige Medienschaffende, Studenten, Interessierte und sonstiges, Material sozusagen, wenn ihr euch mal für was richtig Cooles interessieren wollt. Guckt auf die Webseite der Hochschule Landshut, da findet ihr nicht nur unseren heutigen Gast, sondern auch alles, was ihr über das Thema wissen müsst. Und ich glaube, bei Social Media, LinkedIn und sowas gibt es auch ganz, ganz viel. Also Hochschule Landshut, so heißt sie. Sehr empfehlenswert. Und unser heutiger Gast natürlich auch Professor Till Krause. Till, herzlichen Dank an dich.
Danke dir, Christian, und bis bald.